Dünne Linie, a thin line. Unter diesem Namen findet man unseren heutigen Gast Julia Rathjen im Netz, weil sich alles auf einem Spektrum bewegt, von Persönlichkeitsausprägung über Resilienz und der Fähigkeit zur Empathie bis zum Gedanken, ich kann nicht mehr, schreibt sie auf ihrer Website. Und es ist nur eine dünne Linie von einigen Tagen, Wochen, Monaten, bis aus zu viel wirklich zu viel wird. Julia ist Therapeutin für angewandte Neurowissenschaften aus Berlin. Sie zeigt, wie Erkenntnisse aus der Hirnforschung helfen, aktuelle Herausforderungen besser zu verstehen, unter anderem die Mutterschaft. Sie erklärt, was im Gehirn passiert, wenn Menschen überreizt oder gestresst sind und wie man sich diese Erkenntnisse zunutze machen kann. Und darüber wollen wir heute mit ihr sprechen.
Hallo und herzlich willkommen zum Mama für Sorge Podcast, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mama-Seins, ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Hi Julia, schön, dass du da bist. Ja, wir hatten schon ein Vorgespräch und haben ein bisschen darüber geredet, dass Mutterschaft ganz schön viel mit uns macht. Und wir hatten das Thema auch immer mal wieder, also es ist ja eigentlich unser durchgängiges Thema, und haben uns total gefreut, als du gesagt hast, du möchtest mit uns darüber sprechen, wie das auch so neurowissenschaftlich funktioniert, weil das einfach ein ganz, ganz spannendes Feld ist und wir sehr neugierig sind. Was ist denn in unserem Hirn eigentlich in den letzten Jahren passiert?
Ja, das Schöne ist ja, jeder hat einen Kopf mit einem Körper dran. Das ist immer so die niedrigste Schwelle, die ich brauche, damit ich mit jemandem arbeiten kann, wenn wir uns darauf einigen können. Und so Gefühle und alles ist durcheinander und so weiter. Also der Begriff der Matrescence, Muttertät, ist ja, sagen wir mal, dünn besiedelt irgendwie in Forschung und so weiter. Und ganz, ganz viele Dinge sind einfach auch allgemeingültig für ein Nervensystem, das im hohen Stress ist. So, denn also klar, die Veränderung, der Umbau, die Reorganisation, der Fokus wandert irgendwie nach außen. Bin ich überhaupt noch irgendwie ich? Ich bin ja mehr oder weniger ungetrennt über, also mindestens ja mal 2 Jahre so. Und also da irgendwie diese Grenzen selber spüren zu können, ich erlebe das ganz, ganz oft in der Praxis, dass Frauen kommen und sagen so, wow, also ist das bei allen so schlimm? Und ja, schon so. Und das hilft irgendwie total zu wissen, denn ich sage immer, ein Gehirn, das nicht antizipieren kann, kann auch nicht partizipieren. Wenn ich nicht weiß, was mich erwartet, schockt mich alles. So, das ist ja neu, logischerweise. Und irgendwann ist es vielleicht das zweite und dritte Mal nicht mehr so neu. Aber was es mit einem macht, ob man als Mutter eine Tochter oder einen Sohn bekommt, einfach vom Narrativ, von Dingen, die man beobachtet, das ist so ein weites Feld irgendwie. Und mir begegnet ganz viel aus ganz unterschiedlichen Kontexten. Großfamilie, 3 Generationen in einem Haus, Single Mother. Beide haben auf unterschiedlichen Niveaus sehr, sehr ähnliche Stressmuster, sehr ähnliche Fragen und so weiter. Und da freue ich mich irgendwie immer auch, also ob in Vorträgen oder in Gruppen, so ein bisschen für ja, Normalisierung sorgen zu können und fürs Reinfühlen. Ne? Also das darüber nachdenken hat selten etwas verändert, weil ja das alles Verhalten ist ja im Körper. Man macht ja was, man ist ja da idealerweise. Und das auszuhalten, das ist schon manchmal dann sehr viel, wenn es laut ist, wenn es viel ist. Ich arbeite sehr viel mit Leuten auf dem neurodivergenten Spektrum, bin ich selber so, also unhochsensibel, und Leute, die sitzen vor einer weißen Wand und es ist grell und ich so, mach doch mal die Wand dunkler. Und ich so, oh ja, stimmt. Oh. So, und also so Kleinigkeiten, ne? Oder wenn Lärm ist, der dauerhaft ist, setz dich frontal zum Lärm. Wir sind von hinten empfindlicher, weil wir da keine Augen haben. So, das ist evolutionär betrachtet einfach sinnvoll, aber für uns halt sehr störend, wenn es eine Baustelle oder ein Kindergeburtstag ist. Ja. So, deswegen, ja, das sind so die Aufhänger meistens.
Ja, ich habe jetzt schon hier mir gedankliche Notizen gemacht, weil der Lärm ist bei mir auch immer so. Ich bin, wenn ich gestresst bin, so unglaublich lärmempfindlich. Ja. Ich habe halt 2 Jungs hier und manchmal sind es dann 4 Jungs, wenn Freunde da sind. Und ich denke mir so, im Winter, ne, ich kann sie nicht die ganze Zeit rausschicken.
Ja, und die Kopfhörer sind ja auch immer so eine Sache, ne? Dass die Grenzen und so weiter. Und das lässt sich halt wirklich üben. Und das ist es, was es ist in der Arbeit. Es ist ein Üben. Nicht die Sitzung mit mir, die 100 Minuten die Woche, sondern die 6,5 Tage dazwischen bis zur nächsten, in denen man halt eben sich selber wahrnimmt, beobachtet, Dinge anders macht. Egal, was man anders macht, das ist ja das Dankbare bei Verhalten und Denken und Fühlen. Es verändert immer was. Und wenn das dann nicht gut funktioniert hat, macht man halt noch was anderes. So, bis auf Stillstand ist eigentlich alles super. Und deswegen ja, also so dieses Trainieren von Geräuschempfindlichkeit und so weiter. Wenn Leute zum Beispiel losweinen, wenn es auf einmal sehr hell ist, kann das auch ein schlecht integrierter Mororeflex sein, wenn man zum Beispiel mal selber eine Kaiserschnittgeburt war und man ist sowieso sehr empfindlich und hat so ein bisschen Probleme mit einigen sensorischen Überforderungen, kann man da mal hingucken. Das sind alles so Sachen, die sind in der Standardpsychotherapie, werden die nicht besprochen und man fühlt sich dann ja auch so schlecht. Man ist einerseits abgestumpft und andererseits überempfindlich, so gerade in den ersten Jahren irgendwie. Und das ist auch genau, also vom Nervensystem aus gedacht, sehr sinnvoll. Ich bin entweder unterreguliert oder überreguliert, so weil natürlich die Anforderungen enorm sind, hohe Verantwortungsdichte, ich muss immer da sein, so habe aber auch wenig sozusagen das Auftanken. Es gibt keinen Klimmzug nur nach oben. Jedes Nervensystem, jeder Baum, alles hat einen Zyklus und ein Einatmen, ein Ausatmen. Ich kann nicht dauerhaft. Und wer das überschreibt, so wegen, keine Ahnung, kulturelle, moralische Verpflichtung, solche Sachen so, der endet halt dann entweder im Burnout oder darin, dass das Kind selber dysreguliert ist. Will man ja auch nicht. So. Deswegen, ja, das sind so ein Grundverständnis davon zu haben, was bringt mich außerhalb meines Window of Tolerance und wie komme ich da wieder rein? Und dieses Gespür zu entwickeln, oh, gleich wird es schlecht, bevor es schlecht wird. Das ist genau das, was man macht. Das ist, also es ist nicht schwer, es ist nur Arbeit. Das ist wie eine Sprache lernen, dass sie sich selber lernen sozusagen. Ja.
Wie finde ich heraus, wo mein Window of Tolerance liegt?
Also wenn du grundsätzlich Zugang zu Erholungsfähigkeit hast, so und da sagen wir mal reinkommst und so weiter, erstmal wahrzunehmen, was tut mir gut, so und dann auch einfach die sensiblen, sich selber lesen als Analyse, ne, also ohne jetzt irgendwie gleich zu bewerten, warum ist das so oder zu begründen. Explore, don't explain, nenne ich das. Das ist so die erste Phase der Arbeit, auch bei mir in der Praxis. Gucken, worauf reagiere ich wie und in welchem Kontext. So, manche Menschen sind im Beruf sehr anders gestresst als irgendwie privat oder haben ganz bestimmte Themen, bei denen das gar nicht geht und so. Und wenn das Window of Tolerance, das ist natürlich geprägt von epigenetischen Faktoren, transgenerationalem Trauma. In Europa hatten wir zwei massive Kriege und dauerhaft eigentlich jetzt auch schon wieder Konflikte und so weiter. Also eigentlich nie nicht gehabt. Das lagert sich alles ab. Und jemand, der sehr stresssensibel eben reagiert, der vielleicht auch, keine Ahnung, Verdauungsstörungen, Schlafstörungen, das sind alles Sachen, die zahlen darauf ein, dass das Window immer geringer wird. Und das sukzessive wieder auszubauen, sozusagen, ich kann etwas aushalten und ich kann mich auch abgrenzen. So, das, oh, das ist immer so, ja, das Grenzthema habe ich, glaube ich, in noch keiner Sitzung nicht gehabt.
Weil ja auch die Grenzen, wenn man Mama wird, gerade, ne, sind ja plötzlich alle Grenzen. Du hattest einen Menschen in dir drin, das sind die körperlichen Grenzen überschritten, die hängen dann vielleicht stillend, unentwegt an dir dran. Bei der Geburt haben dich Leute angefasst, was du vielleicht nicht wolltest. Also ich finde dieses Grenzthema, das ist was mir erst als Mama klar geworden ist, dass das existiert, also dass wie schlimm oder schwierig es sein kann, wenn Grenzen permanent überschritten werden.
Ja, das ist auch, ne, dein Nervensystem ist ja wirklich im Umbau auf hormoneller, neuroplastischer Ebene. Alles verändert sich und du hast da etwas an dir dran, was nicht überlebensfähig ist. Das ist ja in der Biologie einzigartig, wie schlecht unsere Kinder funktionieren, wenn sie auf die Welt kommen, nicht? Das muss man ja so sagen. Und dieser Tanz zwischen, ne, einem unreifen Nervensystem, was da noch nicht funktioniert, was dich braucht. Deswegen reagiert man ja auch so pissig beim Partner, wenn denn da einer ist. So, der kann das theoretisch alleine, das Kind nicht. So, das ist ein ganz großer Unterschied. So, und dieses dauernde Fremdbild.
Theoretisch.
Ist wirklich so. Na, und diese chronische Erschöpfung, und das muss ja dauernd präsent sein. Und du merkst, also kognitiv passiert da dann nicht viel. Ich kann nicht groß abstrahieren oder ich werde ja in einer Minute wieder für das Gehirn verteilt, die Ressourcen da sehr sinnvoll. Na, auch, also, das ist die Bindungstheorie und so weiter, da würde ich gerne heute auf jeden Fall mal reingucken, weil ich glaube, dafür ein Verständnis zu entwickeln, wie good parenting, beziehungsweise good enough parenting eigentlich aussehen soll, Auch körperlich, was da passiert. Ne? Also viele Menschen, viele Mütter gerade, ne, die selber, sagen wir mal, nicht aus der glücklichsten Kindheit kamen, die viele Dinge nicht erfahren durften oder zu viel erfahren mussten, haben Bracing-Pattern, also, ne, also tiefe muskuläre, präverbale Prägungsmuster, in wie die sich vielleicht schützen mussten oder wie die vielleicht enttäuscht waren und so weiter. Und das sieht man dann beim Kind und das macht was. Das ist ein körperliches Erleben von, wie man sich selber dann in Frage stellt. Nicht wie in der Gesprächstherapie, so war das früher, sondern so ist es jetzt. Und was das dann macht, also was da auch für ein Mangel dann manchmal ist oder für eine Überforderung, auch so Gefühle von Neid, Missgunst, Scham, anderen Müttern gegenüber dann auch immer abwerten oder idealisieren. Ganz normales Verhalten. Das ist deswegen, und das zu wissen, so das, was da passiert, ist super. Wenn du das nicht hättest, wärst du, würdest du dich nicht zur Gattung Mensch zählen können, weißt du? So, das, also deswegen, das ist ganz wichtig, glaube ich, zu wissen. Ja, so.
Also hilft uns die, also der, das, was wegen der Bindung bei uns passiert, hilft uns darin, die, diese Grenzüberschreitungen am Anfang besser auszuhalten?
Naja, also es ist ja nicht in dem Sinne eine Grenzüberschreitung, es ist unser Framing dessen, dass es eine Überschreitung ist, weil viele Frauen das ja als Identitätsverlust erleben und nicht als Identitätserweiterung. So, man okay. gibt ganz viel auf und das ist eben, ne, also auch das, die Trauerarbeit in Matrices ist ganz wichtig einfach als Faktor, wer war ich, wer will ich sein und da einfach zu gucken, wie formuliere ich das, bin ich nicht genug, mache ich das nicht instinktiv genug, reicht das nicht oder lerne ich gerade, wachse ich gerade, darf ich scheitern, denn das ist eben das, die allerwichtigste Regel, glaube ich, bei Kindererziehung, die Ein-Drittel-Regel, der obviously die Drei-Drittel-Regel der Bindungstheorie, ein Drittel in Verbindung, ein Drittel nicht in Verbindung und ein Drittel wieder in Verbindung gelangen. Das ist die optimale Verteilung von Bindungsverhalten. So Kinder, die irgendwie keinen Trennungsstress zeigen, haben trotzdem, wenn du die Blutwerte messt, wahnsinnig hohes Adrenalin in der Zeit. Die Eltern finden das super, auch die ist immer so schön ruhig. Das ist nicht Sinn der Sache. Du willst Konflikt und du willst auch Dinge nicht gut machen, damit du dich entschuldigen kannst, damit das Kind lernt, wie das geht. So. Und auch das Gehirn, das also sozusagen das Wiederverbinden, in einen Raum kommen, Blickkontakt halten, Prosodie, mit meiner Stimme Nähe signalisieren oder Abstand. Das sind wichtige Sachen. Auch Frauen, die dann die ersten Jahre stark gebotoxt sind, das ist eine Katastrophe. Ja, weil du brauchst die Mimik. So, deswegen, no offense, also jeder, wie er lustig ist, ne, aber also ganz viele dann auch so, ich habe das früher auch gesagt, also wenn, dann würde ich ja auf jeden Fall eine Kaiserschnittgeburt machen. Jetzt war ich eine Kaiserschnittgeburt, kenne die Wissenschaft dahinter und muss sagen, definitiv nicht, wenn es irgend möglich ist. Und das sind alles so Sachen, ja, in der Gesellschaft das, ja, und dann würde ich gerne das noch und man will ja auch, weißt du, so noch sich weiterentwickeln und so ganz viele Sachen, die sehr weit weg von der Biologie sind, die dann so ganz leichtfertig irgendwie so, und dann hast du da ein stark allergisches Kind, mit irgendwie Disbalancen in der Muskulatur und so weiter. Das muss ja nicht sein in ganz vielen Fällen. Und einfach nur zu verstehen, wie funktioniere ich grundsätzlich, wie funktioniert Menschsein und wie funktioniert das in dem, wie es mal wird. Ne? Also von sehr wenig Fähigkeiten und Kapazität zu immer mehr. Man kann das Kind ja auch immer länger alleine lassen. Das ist genau Sinn der Sache. Bindung ist ein so wie so ein Havening. Du darfst gehen und ich fange dich auf. Das ist die Richtung. Das Kind kommt, exploriert, oh, das war jetzt zu weit weg, kommt zurück. So, wunderbar, das ist Sinn der Sache. Die Mutter muss auch nicht dauerhaft verfügbar sein. Das ist so ein Reflexionsimpuls. So, der Satz, wenn eine Frau bei vor mir sitzt, so Füße auf dem Boden, also Hand auf dem Bauch, ich bin nicht verfügbar. Was passt? Oh, da sind viele schon, oh, kann ich nicht sagen. So, und das sind so Sachen, also gestalttherapeutische Elemente in sich selber spüren. Und das ist eben auch das, wo bin ich und wo fange ich auch an? Und wie sehr darf das Enmeshment sein, weil es einfach natürlich ist? Und nicht ich verliere was, sondern ich gewinne was, weil ich auch weiß, dass ich danach wieder zu mir zurückkehren kann. Na, also auch so das Narrativ und die Vision, wie will ich mal leben? Das sind ja auch alles Sachen, die, sagen wir mal, freiere Menschen mit zwei Einkommen und so weiter oder einem gewissen Abschluss vielleicht besser fragen können, als jemand, der alleinerziehend irgendwie nach 3 Monaten quasi schon wieder zum Minijob muss. So, na, also das sind einfach, ja, viele Fragen, die da so möglich sind, wie man selber sozusagen so ein bisschen werden kann. Auch so eine Satzvervollständigung. Eine gute Mutter. Punkt, Punkt, Punkt. Schreib mal 10 Mal runter. So, und bei welchen denkst du, wenn du so drauf guckst, so, boah, muss ich wirklich? So, das ist einfach nur mal fragen. Also, es kann auch sein, dass du dir zustimmst und sagst so, ja, nee, finde ich. Ist okay, aber frag mal. So.
Ich kann mich voll gut erinnern, wir haben im Buch täglich grüßt das Schuldgefühl, haben wir eine Liste gemacht, eine gute Mutter. Und wie es uns da, also ich kann mich richtig gut daran erinnern, wie es mir dabei ging, diese Liste zu schreiben. Also so richtig, was? Wie, also viel zu viel, da war viel zu viel Druck drin, viel zu viel Erwartung, viel zu, richtig Stress. Diese Liste zu machen und anzuschauen, hat richtig Stress ausgelöst.
Ja, und das ist, da wäre zum Beispiel so ein perfekter Ansatz, wo man sagt, wie fühlt sich der Stress an? Wo ist der? Und wie lange kann ich mit dem in Kontakt sein? Und zwar im Moment hier. Du bist ja jetzt in einem regulierten Kontext mit mir im Gespräch. Kannst dich da, weißt du, so bifokale Achtsamkeit. Ich kann da sein, ich kann hier sein. Das Prinzip von auch EMDR, Traumatherapie und so weiter. Es aushaltbar gestalten im Moment, neue Erfahrungen machen, auch in Beziehungen. Dafür hat man ja einen Partner. So, man heiratet immer sein unfinished business. Das ist super. Da kann man sich wunderbar dran abarbeiten. Deswegen, also, ja, große Freude auf jeden Fall.
Ja. Sehr schöner Satz, den.
Absolut, jetzt schon mein Favorite aus der Folge. Man heiratet ein unfinished business. Es könnte nicht wahrer sein. Es könnte nicht wahrer sein, wirklich. Ja. Und es gefällt mir viel besser, als man heiratet seinen Vater, weil es muss.
Man heiratet auch oft seine Mutter, übrigens.
Ich wollte gerade sagen, es muss echt nicht immer der Vater.
Das sind die Sachen, die nicht geschehen sind oder die zu viel waren. Der Vater kommt ja später eigentlich ins, also jetzt in einer normativ gewesenen Beziehung, kommt er später ins Spiel als Individuation. So, ne? Also ich jetzt kann ich anders werden, jetzt kann ich wilder werden. Mama, die Nähe ist normal, aber so dieses psychologische Enmeshment, wenn Kinder dann irgendwie als regulativ herhalten sozusagen, und das wird ja dann auch noch belohnt. Mensch, du kannst immer so toll zuhören, ich kann mit dir so gut reden. Klar, und dann natürlich so auch meine Nachbarin, der ganz süß, ne, so, oh ja, und dann machen wir nachher das und dann gehen wir da und die, hast du verstanden? Nee, aber sie weiß, dass dazu führt, dass Mama sich freut. Das ist, weißt du, das ist so sweet, ne? Also die einerseits Unterschätzung und Überschätzung von Kindergehirn, I love it. So, ja.
Das ist aber genauso, ich bin jetzt manchmal dazu übergegangen zu sagen, habt ihr mich gehört? Ja. Habt ihr mich verstanden? Ja. Was habe ich gesagt? Was bedeutet das?
Weil man das bedeutet das? Das ist die wichtigste Frage, denn die Bedeutung von, wir geben ja Sachen Bedeutung, Erwachsene entwickeln sich anhand von dem, wie sie es vorher gemacht haben. Kinder entwickeln sich ja im Sinne nur des Entwickelns. Das ist ja so ein Selbstzweck. Die machen alles das erste Mal. Wir haben eine Idee davon, wie es sein sollte. Das haben die ja noch nicht. So, das heißt also, das Angleichen und dieses Gefälligsein, das ist nicht irgendwie ein Charakterding oder sowas, sondern wirklich muskulär. Das passiert schon in den ersten Jahren. Da passiert noch gar nichts im Kopf großartig. Die ersten 18 Monate hast du nur eine Gehirnhälfte online. Na, also die Rechte übrigens. Und es gibt auch eine wunderbare Buchempfehlung. Ist so ein bisschen, sagen wir mal, technischer, aber es hat immer seine Wahrheit behalten. Right Brain Psychotherapy von Alan Shaw. Der hat ganz viel zum Thema Bindung und so weiter. Es ist gut zu lesen, gut verständlich. Es gibt es, glaube ich, schon seit den Nullerjahren oder späten 90ern sogar. Aber hat nichts an Aktualität verloren. Und in diesem Sinne dann auch noch ein etwas Neueres, das Brainstorm von Daniel Siegel für Menschen mit pubertierenden Kindern. Das ist so, sind so die beiden Sachen, die ich immer gerne an die Hand gebe.
Ich muss kurz einhaken, was haben wir nur eine Gehirnhälfte, 18 Monate aktiv? Ja.
Also in Utero beginnt das, das ist sozusagen so muskuläres Gedächtnis, implizite Informationen, also auch die rechte Gehirnhälfte bei Menschen. Es ist nicht so, dass das immer abwechselnd ist oder sowas, aber also am Anfang hast du tatsächlich nur die zur Verfügung, weil ja die linke Gehirnhälfte versprachlicht ist. Da wohnen Logik, Rationalität, Dinge einsortieren, Dinge zuordnen. Ah, das ist ein Objekt X. So, das kommt ja dann noch erst, wenn man dem eine Sprache geben kann. Deswegen ist auch die Körperarbeit so ein nicht zu versprachlichender Erfahrungsraum von, was passiert da? Weiß ich nicht. Das ist richtig. Was fühlst du denn? Das ist Sinn der Sache, dass man das nicht weiß. Und da beginnt eben aber schon ganz viel, wie begegnet mir die Welt? Also später lerne ich dann, wie bin ich, wie soll ich in der Welt sein? Kleine Kinder so, Kindergarten, wer ist hier der Stärkste? Alle melden sich. So, kleine Kinder, zweite Klasse, wer ist hier der Stärkste? Alle zeigen auf den. Das ist, weißt du, so dieses, die Entwicklung von, wer bin ich nicht. Deswegen sagen Kinder ja auch zuerst mal nein, weil das wichtig ist. erstmal was zu wissen, was es nicht ist, damit man sich entscheiden kann, was es sein könnte. Und alles, was eine Mutter für sich sozusagen entscheidet, auch bei sich zu lassen und für sich zu nehmen, gibt auch Raum sozusagen für das Kind, sich so zu entwickeln, wie es gemeint war und nicht wie vielleicht ganz viel Prägung und richtig machen wollen und noch eine Förderung und mach doch dies und guck mal hier und so, sondern lass mal. Lass mal und tritt mal zurück und sei mal bei dir. Und wenn du das nicht gut aushalten kannst, dann frag dich mal, wie es deinem Kind damit geht. Weil das Kind kann sich ja nicht abgrenzen, das kannst nur du. So, das ist ganz, ganz wichtig einfach. Ja, ja.
Spannend, weil wir hatten nämlich letztens eine Folge zur Mutterschaft im Tierreich, weil du hast ja auch gesagt, so unfertig und sind ja nur unsere Menschenkinder, die gar nichts hinkriegen. Und da war eben auch bei den Delfinen, dass die immer wach bleiben müssen, um denen zu helfen, die mal an die Oberfläche zu stupsen und ja, dass die dann quasi ihre Gehirnhälften getrennt voneinander schlafen lassen können.
Ja, ja, Vögel können das auch, damit die nicht umfallen. Vom Baum, so. Ja, das ist wichtig. Aber also wenn man sich, die rechte Gehirnhälfte ist halt auch nicht besonders beliebt in der westlichen Welt, weil wir natürlich gerne nach mehr streben, Dinge wollen, nicht präsent sein. Also man kann das so vergleichen, die linke Gehirnhälfte beschreibt dir einen Tag am Meer, den Ozean als nass und blau und salzig und die rechte Gehirnhälfte ist fühlen, wie ein Tag am Meer ist. So, das ist das Sensorische, das sind die Sinne. Der Körper ist ja immer hier, während der Kopf entweder vorne irgendwo in, was, wie könnte es werden? Oder Gott, wie scheiße war es? So ist. Und der Körper kann nicht viel, der kann nur drei Sachen. Bleiben, hinzu und weg von. Wenn man das lesen kann, wenn man sich selber lesen kann, das nennt sich Interozeption, die Fähigkeit, in sich selbst hineinzuspüren, die korreliert komplett mit der eigenen Regulationsfähigkeit der Emotionen. Weil wenn alles scheiße ist, ist das sehr, sehr schwer zu differenzieren. Wenn ich hingegen sagen kann, ich spüre Ärger und Enttäuschung und dann kann ich sogar Enttäuschung von Frustration unterscheiden. Das sind nämlich neurophysiologisch sehr unterschiedliche Sachen, die da passieren. So, und viele so, ich bin so frustriert, ich gehe jetzt. Nee, Moment. Eigentlich, wenn du frustriert bist, so sorgt das Gehirn dafür, dass du etwas mehr verfolgen willst. Enttäuschung führt zu Rückzug. Wenn ich das aber sprachlich verwechsel, erzähle ich meinem Kind, du musst doch nicht traurig sein jetzt, obwohl der Junge vielleicht weint, weil er wütend ist. Das ist scheiße. So. Also passiert halt viel, aber ist halt so ein Thema, warum auch gerade Jungs natürlich die emotionale Welt der Mutter nicht gleich nachfühlen können und deswegen häufig weniger Emotionsliteracy haben. So, weil Mütter halt weiblich sind, meist. So.
Es ist so spannend, ne? Deswegen finde ich dieses Thema so, was da im Hirn auch, also dass man das im Hirn unterscheiden kann nochmal, ne? Bin ich frustriert? Ja. Und wir sprechen ja ganz oft darüber, dass wir halt unsere Emotionen manchmal nicht fühlen können oder nicht benennen können, wie du jetzt gerade gesagt hast, aber dass da ja auch physiologisch.
Ja, ja.
Also da wirklich, dass das greifbar ist, finde ich ja, total spannend.
Und so weiter, das ist alles messbar, auch jeder Bewegungsimpuls. Ich habe ja nicht eine Bewegung, weil ich etwas entscheide zu tun, sondern weil mein Unterbewusstsein das längst entschieden hat, dann geht die Bewegung los und oben drüber kommt der Kortex und der verleiht dem dann Sinn. Ah ja, sicher mache ich das, ich will ja irgendwas. So, und deswegen Kinder zu verstehen, die deren Gehirn sich halt, sagen wir mal, definitiv halt langsamer und gleichzeitig auch schneller entwickeln, so Förderung von sensorischem Input, das ist so toll, mit einem Kind das selber zu machen, nach dem, oh, jetzt haben wir aber hier ein großes Gefühl, bevor man selber, Gefühle sind super ansteckend und insbesondere Mutter-Kind-Bindung führt dazu, dass ich ganz schnell übernehme, Mütter wissen ja vorher, wie es dem Kind geht, bevor das Kind was sagt, so, ganz oft zumindest. Und da so, oh, das ist aber jetzt ein großes Gefühl. Magst du mit mir atmen oder wollen wir hier zusammen sitzen? Ich bin auf jeden Fall da. Auswahlmöglichkeit gibt Agency. So, also sobald das Kind halt irgendwie das schon verstehen kann und so weiter. Auch für die Selbstfürsorge. Was tut mir gerade gut? Muss ich jetzt laufen gehen, weil laufen gehen ja gesund ist und so weiter? Oder auch die Frage, bin ich jetzt müde, weil ich nur 5 Stunden geschlafen habe? Oder bin ich wirklich müde? So, also die Leute sagen so, ich habe so schlecht geschlafen, nur 5 Stunden, weil alles getrackt wird, ne? Schritte, Schlaf, Ernährung und so weiter. Und ich so, ja, aber du siehst ja sehr fit aus. Ja, stimmt eigentlich. So, das ist, ne, also so sich selber spüren können, das ist eigentlich ein automatisches Grenzsetzen, weil man eben auch viel netter ist, wenn man reguliert ist. So. Und das sind so Sachen, der Vagusnerv, was ist vielleicht hier schon mal in irgendeinem in der Session schon mal Thema gewesen. Aber also der Vagusnerv ist der größte Nerv von unserem parasympathischen Nervensystem. Es gibt zwei Stück. Sympathikus ist für Aktivierung, Stress, Fight, Flight, Bewegung, aber auch Spiel, Wettkampf. Ne? Es muss nicht immer nur negativ sein, überhaupt Aktivierung. Und das andere ist sozusagen die Deaktivierung, die Bremse, Entspannung, Erholung, Heilung findet da auch statt. Na, also Leute, die irgendwie Infekte haben, die sich ewig ziehen, weil die im Dauerstress sind. Frauen, die Autoimmunerkrankung. Das ist so, das korreliert so hart mit frühkindlichem Trauma oder mit irgendwie Missbrauch in Beziehung, wo man sagt so, es gibt eine Studie, wo irgendwie die Briten dann mal gesagt haben im Krankenhaus, oh Gott, das wird schwierig mit der, die ist zu nett. Da funktioniert die Therapie schwierig, die setzt im Leben keine Grenzen, na, da kann der Körper nicht irgendwie ins Heilen kommen und so weiter. Und der Vagusnerv ist eben der wichtigste Nerv des parasympathischen Nervensystems. Der läuft hier so lang am Ohr, deswegen ist hier auch so eine gute Stelle, wo man Selbstmassage einfach mal betreiben kann. Der steuert unsere Voicebox. Wenn ich gestresst bin, rede ich die ganze Zeit so. Aber ich kann auch entspannt sein und ich kann auch, das ist so eine bidirektionale Information. Ja, wenn ich gestresst bin, atme ich flacher, habe ich einen verengten Blick, habe ich, ne, und so. Aber ich kann ja auch, wenn ich gestresst bin, meinen Blick weiten, meine Stimme bewusst weicher werden lassen, meine Haltung öffnen und sinkt auch einfach physiologisch das Stresslevel, weil das einfach in beide Richtungen, wenn ich dauernd blinzel, starte ich quasi dauernd meine dopaminären Ausschüttungen neu, so wäre, wenn ich so von konzentriert sitze, oh, was passiert jetzt gleich? Natürlich ist das anspannend, schon im Körper, also in der Muskulatur. Und das auch, das geht wunderbar mit Kindern. Na, das ist, die sind so spielerisch dabei irgendwie. Und da gibt's ganz, ganz viele tolle Übungen auf YouTube und so weiter. So das einfachste, name it to tame it. Effect labeling, so ich spüre Wut. Okay, zum Beispiel, ich ist nochmal eine kognitive Diffusion. Nicht ich bin wütend, sondern ich spüre Wut. Senkt nachweislich im Brainscanner immer das Empfinden von Wut. Und es geht auch für andere Emotionen so. Deswegen, also das ist so eine Übung, die kann man jedem immer mitgeben. Und das kann man auch so, wie fühlt sich das gerade an? Oh, im Körper kann ein Kind das ja auch schon. Ne? So, wo fühlst du das? Und dann guckt man dahin und so, ah, willst du das mal abklopfen? Oh, ja, ich habe ganz wütende Hände. So, und dann in die Bewegung kommen. Und dann aber auch wieder in die Ruhe. So dieses Hyper-Ding und immer weiter und so. Das ist halt auch so, oh, die Kinder haben so viel Spaß. Und eigentlich nicht, eigentlich sind die ein bisschen desorientiert und rennen sehr laut rum und schreien, weil das sozusagen das Adrenalin am Fließen lässt und sie sonst irgendwie zu kollabieren. Ne? Also da ein Feingefühl auch für zu entwickeln. Und da gibt's unterschiedlichste Wege. Ne? Nicht alles, was für einen funktioniert. Ich summe immer, wenn ich gestresst bin. Kann für super, die Vibration am Vagusnerv, wunderbar. So, wo hier, ne? Diese ganzen Sachen, wunderbare Übung. Muss aber nicht helfen. So, und dann fühlt man sich womöglich auch noch schlecht, weil man es womöglich falsch macht. Das ist es nie. Es ist immer individuell. Und es macht auch eigentlich Freude, das zu entdecken und mit sich selber irgendwie darüber sich im Klaren zu sein. Wo komme ich denn her und will ich das so weiter? So historische Aufträge. Mama war immer so. Und Mama hat damals nicht studieren dürfen. Und deswegen will ich unbedingt, dass mein Kind jetzt studiert. Oder solche Sachen. Ja. Einfach nur mal gucken. Es muss nicht falsch sein, was man denkt oder fühlt. Aber es kann.
Ja, ich finde es ganz spannend, weil du vorhin gesagt hast, so muss ich laufen gehen, um mich zu entspannen, weil das hilft ja. Ja? Und es hat so lange gedauert, rauszufinden, wobei ich wirklich entspannen kann.
Ja.
Ne? Und es ist nicht laufen. Kann ich ja, aber es ist eben auch nicht zwingend Bücher lesen, was ich total gern mache, ja. Aber ne, sondern es ist bei mir jetzt viel mit den Händen machen, kreativ irgendwas.
Ich dachte ganz lange, es sei Baden. Und inzwischen habe ich festgestellt, wenn ich in der Badewanne liege, werde ich noch viel gestresster. Also das in Ruhe sein. Du liegst ja da in warmem Wasser, kannst dich eigentlich nicht großartig bewegen, meine ist nicht groß genug zum Schwimmen, es tut mir leid. Und dementsprechend habe ich gemerkt, nein, im Stillstand sein, liegend, Katastrophe, wenn ich gestresst bin. Mein Hirn läuft amok.
Ja, das wäre also na, aus der Traumapädagogik schauen, wäre das auch nicht gut. Also Leute, die sagen, so, und jetzt macht mal erstmal alle die Augen zu, jetzt machen wir hier eine Gruppe. Nicht die Augen zu machen, wenn das jemand nicht möchte. Das kann sehr desregulierend sein und auch nicht in die Ruhe kommen, wenn das Nervensystem ausagieren braucht. So, das ist das, was ich meine. Na, was will denn der Körper? Was, wenn man jetzt einen Stressor hat, keine Ahnung, Ärger mit irgendwas, so nochmal Ärger kurz aktivieren, okay, was fühle ich denn? Und so, oh, da kommt so, ne? Und dann geht man halt mal irgendwo gegen Sandsack boxen. Und aber wenn man nie in die Lage kommt, dass man nicht in Ruhe sein kann, dann ist da auch so, ne? Also das ist auch nicht sozusagen ideal, weil man dann quasi immer diese Außenstimulierung braucht. So, und dann mit sich sein, entweder Schuldgefühle, die das auslöst, oder eben richtig physiologischen Stress oder so, weil es das Nervensystem auch irgendwann nicht mehr gewohnt ist. Chronischer Stress Richtung Burnout, auch gerade irgendwie bei Müttern, ne? Das wird ja gar nicht diagnostiziert. Wie sollten sie auch? Sie können ja nicht zum Arzt. Also ja, ist wirklich so.
Wann denn?
Ja, ich habe eine Klientin, die erzählte mir, wie ihr Leben die ersten 3 Jahre nach der Geburt ihrer ersten Tochter war. Und ich so, sag mal. Und sie so, ja, aber also im Grunde, ich war eigentlich nur ein bisschen unkonzentriert. Ich so, das war so ein Brett an Dingen, die nicht in Ordnung waren, die aber gar nicht, davon wurde gar keine Notiz genommen. So, ne, also an Lebensqualität, aber auch der wirklich physiologischen Faktoren. Der Arzt guckt aufs Blutbild, so, ja, ist okay. Ja, weil nichts im roten Bereich ist, aber alles im gelben. So, also, ne, das ist, ja, schon sehr anstrengend dann, für den Körper eben auch. Mhm. Und der lässt einen das spüren und auch, ne, also Gedankenkreisen oder sowas, das Gehirn versucht dann eigentlich zu helfen, indem es alles Mögliche versucht zu bedenken. Aber das ist natürlich sehr undankbar, wenn man eigentlich schlafen möchte.
Ja. Nett gemeint, Hirn, aber mach doch mal eine Pause.
Ja, aber da steckt halt auch sowas drin, was du jetzt sagst von deiner Klientin, dass ganz oft die Mütter sagen, ja, so schlimm war es ja nicht. Ist halt ein bisschen stressig, aber so ist Mutterschaft halt oder so. Ja. Ne? Und das ist was ich in der Therapie wohl oft sage, wenn dann mein Therapeutin sagt, ja, da war ja aber auch echt viel los.
Ja.
Und ich so, ah, ich weiß nicht, diese Woche komme ich total unruhig und irgendwie habe ich mich nicht gut gefühlt, dabei war nur X, Y, Z. Und sie so, ja, es reicht ja auch, eins davon eigentlich.
Naja.
Dass wir das nicht so in der Sozialisation nicht gelernt haben, zu erkennen, dass wir über unsere Grenzen gehen als Frau.
Ja, und auch das, ne, ist so ein Moment, wenn ich das dann gerade zumindest merke, dass ich über eine Grenze gehe. Das ist ja auch eine Arbeit von zum Teil Jahren. Wenn ich irgendwie jemanden habe, der früher mal in Armut aufgewachsen ist, da ist eine Hypervigilance, also eine Anspannung und grundsätzliche Vorsicht vor, es könnte ja nächsten Monat irgendwas sein und ne, Verlustängste im Ganzen, das sind alles Sachen, da arbeitet man zum Teil eben wirklich 1-2 Jahre. So, und es gibt aber auch Leute, die kommen mit einem Thema und relativ guten, resilienten Umfeld und sagen so, ja, also ich habe folgenden Gedanken, da würde ich jetzt gerne mal hingucken. So, das ist meistens eine Erwartungshaltung an sich selbst, so wie Dinge sein sollten. Und das ist der Klassiker, das kann ja wohl nicht wahr sein. Naja, sagen wir mal so. Die Realität sagt etwas anderes. So, und dieser innere Widerstand und dieses nicht loslassen können von eben das auch. Noch mal kurz innehalten. Wer will hier gerade was in mir? So, da gibt's ja meist verschiedene Stimmen, wie es sein sollte. Was ich eigentlich am liebsten will, manchmal einfach weglaufen. Ist normal. Auch Leute, die dann irgendwie so Glitches haben, denken so, Alter, glaubst du, ich habe gesehen, irgendwie, ich stand auf dem Balkon und in meinem Gehirn war so ein Bild, wie ich das Baby vom Balkon fall, was zur Hölle? Und ich so, das ist normal, das sind evolutionär eingeprägte, ne,
also. Krass, am Anfang als Mama, sowas hatte ich auch und dann hat irgendwann meine Freundin gesagt, sie hat das auch nicht, das so, was?
Das ist total normal, weil, also, ne, also alle evolutionär betrachtet, alle Hominoiden und alle, die uns vorangegangen sind, die sozusagen schon ein wenig in die Zukunft und in die Vergangenheit denken konnten. Das ist ja eine gewisse Fähigkeit, die es dazu auch braucht, bei uns Primaten und so weiter. Die das nicht hatten, die haben halt häufiger mal ein Kind verloren. Das war evolutionär, ja. Also das ist völlig sinnvoll und man muss jetzt nicht denken, oh Gott, bin ich eins von 10.000, die jetzt hier irgendwie eine Psychose bekommen oder so. Oder, also das sind alles Sachen, ne? Das ist normal, man weiß das nur nicht, weil es ja auch nicht so gerne beforscht wird. Weil Mütter ja relativ, ne, also so unorganisiert, da gibt's ja nicht eine große Lobby so, und wenn ich mir dann irgendwie die Gesellschaft so angucke, wie will ich mein Kind sozusagen in diesem Leben und in dieser Welt irgendwie gut groß bekommen und wie kann das alles noch sicher sein? Ich will mich engagieren, ich will eine gute Zukunft, ich muss aber so viel und so. Also wer da nicht wahnsinnig wird, muss ich sagen, so, also ja, deswegen.
Ja.
Migration, auch sehr wichtig.
Ja, das ist total, das ist so spannend, weil wir vieles einfach nicht so wissen, aber es für alles auch Erklärungen gibt und also mir hilft es halt total.
Total.
Ja, also das ist normal, hilft wahnsinnig, ist auch ein Grund, warum wir diesen Podcast hier machen, ne? Weil da immer wieder Sachen zur Sprache kommen und man denkt, ja klar, ist normal, aber keiner spricht drüber. Und aber auch, dass es halt alles, also dass Körper und Geist da so zusammenarbeiten, das finde ich so spannend.
Total.
Und so wichtig. Ja.
Auch im Miteinander, also unter Erwachsenen sozusagen, so warum bewerte ich da so viel und warum gucke ich da so viel? Weil ein Nervensystem, was nicht so im Window of Tolerance dauerhaft ist oder na, man spricht vom sogenannten vagalen Vagus, das ist der vorne sozusagen, der neuer entwickelte, der Dorsale, den haben quasi schon die Echsen, der Todstellreflex, wenn gar nichts mehr geht, so na, bei einem Überfall oder bei einer Naturkatastrophe oder so, warum hast du denn nichts gemacht? Man kann wirklich nicht, das ist wichtig zu wissen so. Und der ventrale Vagus, der vordere, ist unser Social Engagement System. Ich kann zugewandt sein, ich kann kreativ sein, ich kann auch nachgiebig sein, ich kann in Verhandlungen gehen, ich kann mit mir selber sein, diese ganzen Qualitäten irgendwie. Wenn man in eine von denen reinkommt, ist man eigentlich noch im Window of Tolerance. Das ist immer so. Und für viele ist das dann zum Beispiel auch mal Kreativität, was mit den Händen machen, das ist total regulierend. Und gerade auch so, was sehr, sehr viel hilft, so repetitive Bewegungen sind super fürs Gehirn. Also das Kleinhirn mag das sehr. Es ist Sicherheit, ich weiß, was gleich kommt, das ist super. Und na, der Körper macht was und auch überhaupt im Körper zu sein, mit sich selber, seine Stimme zu hören, na, wie bin ich gerade, wie ist meine Spannung und so weiter. Kann ich 5% bequemer sitzen als jetzt? Das können die meisten, wenn sie kurz drüber nachdenken, wie sie da sitzen. Ah ja, ich könnte mal die Füße ausstrecken. So, ah ja, okay, tada. So, und das, so lernt man. Und es sind wirklich diese Minischritte, wie auch ein Kind ja lernt. Das ist so gemein, wenn jemand so, sagen wir mal, vernachlässigend keine Grenzen gesetzt hat. Das ist auch eine Form von Vernachlässigung. Und da sitzt ein 50-jähriger CEO vor mir und der hasst, sein Leben ist bedroht, wenn jemand ihm nicht recht gibt. So fühlt sich das dann an. So, und das ist sehr, 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 sehr schade, wenn das nicht passiert, weil man dann mühsam im höheren Alter die gleichen Verbindungen herstellen muss, die normalerweise ein Nein, das geht jetzt nicht, setzt mit 3. So. Und deswegen, und eigentlich ist egal, welcher Schritt man macht, egal welchem Gefühl man gerade nachgibt, so ist erstmal ein Anfang. Und mehr auch nicht mehr. Man muss nicht irgendwie in die Überforderung, ich meditiere jetzt eine Stunde und dann gehe ich noch in Retreat und dann nehme ich noch Psychedelika und dann arbeite ich mit meinem inneren Kind und so weiter. Ist alles möglich, aber ist nicht notwendig, um eine gute Mama zu sein. Nur zu wissen, dass es ginge, wenn da was ist. Und sich diesen Raum auch zu gönnen sozusagen und nehmen zu können. Das ist ja eh schon schwer genug mit den mangelnden Therapieplätzen und so weiter. So, also deswegen, ja. Ist viel, wie man so als Mensch sein muss, auf jeden Fall, ja.
Ja, ich habe das schon vor Mama sein irgendwie immer viel gefunden, viel so viel Druck gespürt, wie man zu sein hat, wer was von einem erwartet. Der Vater möchte, dass man so ist, die Mutter möchte, dass man so ist. Ist in der Schule, muss man Leistung bringen und die ist gekoppelt an Anerkennung. Die Gesellschaft möchte, dass wir Frauen so sind, still, leise, unauffällig, dass sie angepasst sind, fürsorglich und so. Also das hat mich alles vorher schon tatsächlich viel beschäftigt und gestresst. Heißt, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe. Ich habe das Gedicht von Rainer Maria Rilke, der Panther, auf meine Seite tätowiert, weil es dort ja auch um diesen eingesperrten Panther geht, der die Welt hinter den Gitterstäben. So hat sich's für mich schon immer angefühlt. So dieses, ich kann gar nicht ich wirklich sein, weil alle anderen haben so viele Bilder von mir schon und wie ich zu sein habe, dass ich da nicht so eine richtige Rolle drin spiele. Und dann wurde ich Mutter. Und plötzlich war da noch so ein viel größeres Bild. Mama, wie ist eine Mama? Und es hat mich dann richtig viel Arbeit gekostet, in diesem ganzen, ich sage jetzt wirklich mal, Sud aus anderen Erwartungen an mich rauszufinden, wo genau ich da drin bin und wer ich in dem Ganzen bin und was ich gerne mache und was mir gut tut und nicht das, was mir gut tun sollte. Also es war richtig, richtig viel Arbeit und ist auch noch Arbeit, aber gibt es inzwischen auch schon ein paar Sachen. Genau wie du jetzt gerade gesagt hast, ein so ein wichtiger Punkt für mich war dieses, ist auch keine Orientierung geben und keine Grenzen setzen, ist vernachlässigend. Und nicht nur mit dem Kind, sondern auch mit dem Partner. Ich vernachlässige mich, ich vernachlässige aber auch seine Möglichkeiten, mit mir in dieser Beziehung gut zu leben, wenn ich nicht zeigen kann, das will ich und das will ich nicht. Das habe ich, ist eine harte Lektion, aber eine ultra wichtige, finde ich.
Und dann auch noch die Bewertung, darf ich das wollen? Und wer hat mir diese Erlaubnis vielleicht nicht gegeben oder wem trotze ich jetzt auch? Ich habe ganz, ganz viele, die dann sagen, so, das ist auch sehr schön aus neurowissenschaftlicher Sicht, wir haben ja von allen zwei, ne, also zwei Stresszentren, also auf beiden Seiten eben, und wir haben natürlich auch zwei Entscheidungszentren. Das eine, das, ne, also sustained, man kann warten, man kann Dinge langsam vorbereiten, man kann sehen, welchen Effort man irgendwie betreiben muss und na, tut das dann auch. Man kann, na, man greift nicht direkt zur Schokolade, sondern, und dann gibt's aber ja auch das andere Entscheidungszentrum, das sagt, ja, aber das hast du dir jetzt auch mal wirklich verdient. Und das fühlt sich so richtig an. So, und, na, und da wer ist von wem da geprägt? Ne? Sind das Sachen, ich habe früher zum Beispiel nie X dürfen, und muss das jetzt unbedingt, aber es gibt auch ganz viele Leute, die sagen so, nee, ich bin überhaupt nicht wie bei meinen Eltern, meine Beziehung ist ganz anders. Also ja, ganz, genau ganz anders, genau gegenteilig, aber das ist also, das, jede Seite, es gibt ja, jede Medaille hat zwei Seiten. Na, und alles, was ich nicht entscheide, entscheide ich irgendwo anders. So, überall, wo ich meine Aufmerksamkeit hinlenke, gucke ich woanders nicht hin. Das ist ja, das heißt nicht so, oh, ich kann es nur falsch machen, sondern alles ist richtig, solange ich das bewusst mache und überlege, wie es noch sein könnte. So Leute, die sagen, ja, das ist ja deswegen so und so. Ich so, warum? Erklär mal für Dove, warum das jetzt aus deiner Sicht so ist. Warum ist das wichtig? Ja, man muss doch, ja, wer ist Mann? Weißt du so, und das geht immer so weiter. Und wie alt ist auch ein Gefühl, was ich habe? Da zieht mich das zurück und ich denke mir so, boah, vielleicht will ich das gerade nicht mehr. Und kann ich mich dann auch davon loslösen? Weil es geht nicht um Auflösen von Sachen, sondern also Integration in meiner Arbeit bedeutet, das Containment zu schaffen. Ich kann das halten und es darf sein. Und ich darf mich davon aber auch abwenden und sagen, ich mache es jetzt anders. Diese Entscheidungsfähigkeit, diese Macht in Anführungszeichen darüber, nicht meinen Gefühlen folgen zu müssen und ihnen vor allen Dingen auch nicht dauernd zu glauben. Menschen, die sagen, so, oh, da hatte ich ein ganz komisches Bauchgefühl. Ja, weil das eine sehr gesunde Person war, die dir helfen wollte und du das früher nie erfahren hast. Also, das ist manchmal so ein Thema. Und es ist natürlich auch gerade, man will es ja unbedingt besser machen, eigentlich immer als Mama. Und was bedeutet besser?
Ja.
Und was bedeutet auch vielleicht dann nicht unbedingt mehr von etwas, sondern weniger? Und einfach nur mal hinzugucken. Und immer wenn ich sehe, oh, da ist ein Widerstand, dann ist das meistens eher ein Hinweis. So, ne? Ich kann mich nicht entspannen. Das klingt ja nicht sehr ruhig, nicht sehr ausgeglichen. Ne? Und da einfach zu gucken, wer erlaubt mir das auch in mir selber nicht. Wir haben immer innere Anteile. Also es gibt unterschiedlichste Therapieformen, Ego State, Internal Family Systems, alles Mögliche eben, die auf Teilearbeit beruhen. Und das ist immer wieder wertvoll zu gucken, wer versucht da gerade was zu schützen? Was halte ich auch vielleicht in einer Beziehung aufrecht? Welches Bild halte ich aufrecht? So, und was kann ich gerade in diesem Moment nur ein bisschen lockerer lassen in der Erwartung, wie es sein sollte? So eine Übung, so ein bisschen kognitive eher. Danach gibt's auch noch mal eine zum Atmen. Best, worst and other. Wenn man etwas in Frage stellt, warum sich jemand irgendwie verhält oder warum das jetzt so und so ist, Best Case, die Person hat vielleicht gerade keinen Empfang und kann nicht Bescheid geben, aber ist eigentlich schon auf dem Weg. Worst Case, hat einen Autounfall. So, vielleicht nicht mehr immer dauernd so Vorwürfe machen und other, dann hat den Weihnachtsmann getroffen. Irgendwas Absurdes. Einfach nur, um dem Gehirn zu zeigen, es ist nicht immer das, was ich annehme. Denn das, was ich annehme, ist sowieso immer das, dem ich folge, weil ich ja nur anhand von Annahmen mein Verhalten irgendwie lernen kann. So, das ist, ne, also so, das Gehirn ist eine Antizipationsmaschine. So, und es ist immer, immer günstiger, einem Tiger nicht zu begegnen, als vor ihm wegzulaufen. So, das ist deswegen, also das Gehirn scheißt auch auf ein gutes Hautbild oder eine gesunde, glückliche Beziehung, solange da die Sicherheit da ist und das Ego gewahrt wird, so Angriffe an, oh, das kratzt jetzt aber an mir. Das, na, warum kratzt das? Warum hat die Person die Macht? So,
gutes Hammer.
Schön. Ja, ja. Ja, das ist ein sehr, sehr vielfältiges Feld. Ach genau, die Atemübung. Habt ihr schon den Physiological Sigh gehabt? Tief einatmen, ich mach's einmal vor. Und dann einmal so das, also sigh, seufzen, und also das endet natürlich auf einem Ausatmen, wir machen das gerne gleich einmal zusammen, sigh, seufzen, weil das auch zum Beispiel Tiere machen oder Kinder, die schluchzen und so weiter, und das beruhigt das Nervensystem, weil es die Lungenbläschen öffnet, und wenn man den ganzen Tag flach atmet, sammelt sich so ein bisschen viel CO2 an, ne, also Kohlenstoff, Monoxid, Dioxid, so. Und das wird durch das Öffnen der Lungenbläschen losgelassen, also läuft in den Blutkreislauf und entspannt uns dann. Das ist so eine sehr entspannte Übung. Also man, das Ziel ist in den Bauch, in den Brustkorb tief ein und dann nochmal so am letzten Schluss das so. Und dann,
also wie wenn ich was einschnupfen würde.
Ja, so ein bisschen. Ja. Also ich meine, je nachdem, was du da hast, kannst du das natürlich
gar nicht. Nein.
Das weiß ich nicht, wie weit das dann noch der Atemübung entspricht.
Vergessen wir das.
Das probieren wir jetzt mal aus, und das könnt ihr zum Abschluss, ich denke, wir haben super viel Input schon, einmal mit uns genau. Auch mitmachen.
Genau.
Also wenn ihr jetzt irgendwo seid, wo euch jemand zuschaut, ist halt
egal. Ich versuche es mal dezent zu machen, gerne vorher einmal die Füße auf dem Boden spüren, die Sitzhöcker auf dem Stuhl oder der Couch oder auch wo auch immer man gerade ist, sollte man stehen, vielleicht einmal die Hände aneinander nehmen und tief einmal so einatmen und entspannt wieder aus. Puh. Und ruhig mal mit einem Ton, davon zwei Atemzüge. Ein bisschen Erleichterung. Und beim dritten Atemzug ganz tief ein. Und noch einmal. Und dann, davon kann man bis zu 5 Durchgänge machen. Irgendwann ist halt das, ist der Effekt ein bisschen abgenutzt. Aber das geht auch grundsätzlich sehr dezent. Und Menschen, die zum Beispiel zu Kopfschmerzen neigen, Fokus Richtung Füße, spüre ich einen Unterschied zwischen rechts und links. Hä, ja, weiß ich nicht, ja, fühl mal hin. Und dann so, meine Kopfschmerzen sind weniger. Tada! Ja, weil Fokus ist eine Ressource. Ich kann nicht gleichzeitig da und da sein. Das ist super, das funktioniert mit allem. Auch diese Mini-Entspannungen, ne? Kinder sind gerade mal mit irgendwas beschäftigt und malen. So, okay, na, nimm dir einen Duft, der für dich irgendwie bedeutsam ist, keine Ahnung, sowas wie eine Clementine oder was weiß ich was, dass du immer wieder, ne, also mit angenehmen Momenten koppelst und so. Mal kurz daran an. So, oder nur ein Bild, das man sich vorstellt, den Blick weiten, den Kiefer einmal so, oh. So, das sind so Sachen, die gehen eigentlich immer, man macht sie nur nicht, weil man nicht dran denkt. Und das dran denken ist auch Übung. Das heißt, je öfter ich mir einen kleinen Reminder irgendwo setze und einen kleinen Wecker irgendwie stelle, einmal kurz Atemübung machen, irgendwann passiert das automatisch. Und irgendwann ist man dann auch eben milder mit den anderen, mit sich selber, kann andere Entscheidungen treffen und so. Das ist so die Aufwärtsspirale. Aber man muss eben hinkommen über so kleine Momente wie den gerade. Ja.
Ich freue mich immer so, wenn meine Yoga-Lehrerin sagt, Kiefer entspannen, das, weil ich das so oft vergesse. Und jedes Mal, wenn sie es sagt und ich mache es, ist so.
Oh. Dann sagen sie mir, habt ihr an die Zunge gedacht? Und dann klebt deine Zunge irgendwie so.
So nett, wenn sie einen daran erinnern, gell?
Das, ja, also den Körper spüren und so, ist, wie gesagt, das ist alles ist ein Übungsprozess, was das Gehirn macht. Das ist wie ein Muskel, wie eine Sprache. Daher auch normal, dass es am Anfang mehr hakt. Das ist immer auch ganz dankbar zu wissen. So. Ja, sehr schön.
Oh, das war jetzt ultra, ultra viel. Wer das vielleicht irgendwie noch nachlesen möchte oder sich da informieren möchte oder mehr darüber erfahren möchte oder in Häppchen das haben möchte oder so, so, wo kann man dich denn finden und noch mehr dazu lernen?
Also unter der Reihe Triggers with Attitude mache ich manchmal Vorträge. So, und ich schreibe mehr oder weniger regelmäßig auf LinkedIn. Das sind so Themen, Regulation im Alltag, warum stören mich Sachen, Reflexionsimpulse, Fragen, die man sich so stellen kann, warum ist mir sowas wichtig. Das sind so kleine Häppchen. Und ansonsten gibt es noch einen Deep Dive auf jeden Fall auf der Website.
Sehr cool. Wir verlinken die Handles in die Shownotes und bedanken uns recht herzlich für die kleine Übung gerade, dass wir uns entspannen konnten und diese ganz vielen tollen, spannenden Einsichten ins Nervensystem und in das Chaos Mutterschaft neurologisch und gesellschaftlich betrachtet.
Ich bin auch sicher, dass jeder, der jetzt zugehört hat, jede und jeder, an 1, 2, 3, 4, 5 Stellen gedacht hat, wow, krass, das ja. kann ich mir mal genauer anschauen, weil da echt so viele Anknüpfungspunkte da waren. Vielen Dank.
Das freut mich sehr. Also wie gesagt, das ist immer mein ganz großer Wunsch, dass also jeder, der ein reguliertes Nervensystem hat, begegnet anderen auch anders. So, dass deswegen auch Führungskräfte sind oder auch Lehrkräfte und insgesamt gesamtgesellschaftlich, da so ein bisschen Awareness ist wirklich, wirklich ganz dankbar für alle Beteiligten.
Ich glaube auch. Auf der kleinen Nervenzelle beginnt die Veränderung der Welt.
Genau so. Also wenn ich mir überlege, dass ich das nicht schaffe, dann wird das wahrscheinlich so sein. Genauso wie wenn ich mir vornehme, das wird jetzt super. So, das ist total bescheuert. Und es geht auch nicht so um diese Affirmation, ich werde morgen reich, ich werde morgen reich. Wenn man sich das, na, also so kortikales Gaslighting, sich selber Scheiß erzählen, so, das ist natürlich. Aber wenn ich wirklich spüre, ich habe da Hoffnung, dann diesen Impuls im Körper einmal kurz nachzugeben, was kommt denn dann als nächstes? Was würde ich denn jetzt gerne machen? So, das kann auch was sehr Kleines sein. Das ist im Idealfall ist es was sehr Kleines.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Alles klar.
Dankeschön. Viel Spaß
mit. Ein schönes Wochenende.
Ebenfalls. Und bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer.
Gut.
Tschüss.